Sie hören Crop FM Ausgabe Nummer 340, ein Crop FM Spezial mit dem Illustrator, Motion Designer und Autor Matthias Töpfer. Matthias Töpfer, 1957 in Berlin geboren und in München aufgewachsen, half bereits 1974 gegen Ende seiner Schulzeit bei seinem Vater im Trickfilmstudio mit, begann Kommunikationsdesign zu studieren und genoss auch eine praxisnahe Airbrush-Ausbildung bei Kurt Hermes in München. Nach 8 Jahren als Art Director der Werbeagentur Electronic Advertising in München betreibt er seit 1989 sein eigenes Atelier und ist heute für viele namhafte Werbeagenturen und Verlage in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seit 2012 stellte Matthias Töpfer seinen Blog Fakebook ins Netz, um auf seine Qualifikation als Coverdesigner aufmerksam zu machen. Die Beschäftigung mit ironischen und sozialkritischen Klappentexten, die er seinen fingierten Büchern beifügte, waren der Startimpuls, seinen lange gehegten Traum vom ersten eigenen Roman Wirklichkeit werden zu lassen. Es entstand der Roman Der Spin Switcher, der verpackte in einer spannenden Story, in einer parallelen Wirklichkeit viele Themen, Konzepte und Ideen aufgreift, die auch auf dieser Sendung in den vergangenen 15 Jahren immer wieder behandelt wurden. Es stellt sich auch heraus, dass das gewählte alternative Universum dem unseren in vieler Hinsicht erschreckend ähnlich ist. Mitte Juli 2015 hat mich Matthias in Graz besucht und in dem nun folgenden ca. 52-minütigen Interview sprechen wir über den Spin Switcher, parallele Wirklichkeiten und einiges mehr. Ich freue mich sehr, dass der Matthias Töpfer den Weg zu mir nach Graz gefunden hat. Hallo Matthias.
Hallo Tarik. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gern. Hoffe, du fühlst dich wohl in Graz.
Graz ist auf alle Fälle eine Reise wert gewesen, schon mal zum Schauen, finde ich.
Okay. vielleicht kommen wir am Nachmittag noch ein bisschen dazu, je nachdem, wie lange wir jetzt noch reden.
Ja, gerne.
Schauen wir mal. Der Anlass des Gesprächs ist ja dein Erstlingswerk, der Spin Switcher. Beziehungsweise für mich vor allem, weil es sehr inspiriert ist von sehr vielen Themen, die ich hier auf Sendung auch behandle. Und du da auf eine interessante Art diese Dinge verarbeitest und sie auch irgendwie einbringst in eine Art Betrachtung der aktuellen Situation. Und ich als nicht wirklich Romanlesender, das muss ich mir jetzt outen, habe es eigentlich sehr genossen, dieses Buch zu lesen. Nein, nicht nur eigentlich, sondern habe es genossen, dieses Buch zu lesen, um jetzt gleich mal ein bisschen Werbung zu machen, aber bin da gleich mal nach den ersten Seiten reingekippt und es hat mich dann nicht mehr aus den Krallen gelassen, bis ich es fertig gelesen habe. Ich bin auch in die Riege der Digitalbuchleser jetzt dann eingestiegen. Also
mit dem nennen wir den Namen nicht oder doch?
Welchen Namen?
Von dem Teil da.
Achso, ja. Also, ich habe jetzt einen E-Book-Reader, ist ja wurscht. Die meisten kennen dich, die diese Sendung hören. Die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, dass du die Illustrationen machst, die, wie ich noch einmal betonen möchte, teilweise fast schon mehr über die Sendung aufsagen als meine Ankündertexte. Es ist immer recht lustig, ich schreibe dann da einen Ankündertext und denke mir, ja, um das wird es dann gehen. Dann kommt der Bildvorschlag von Matthias, der ist dann oft so irgendwie ein bisschen in eine ganz andere Richtung, hat einen anderen Spin. Und nach der Sendung wird mir dann klar, warum. Und wie du das dann vorher wissen konntest, ist mir oft ein Rätsel. Aber deine Bilder sagen oft mehr über die Sendung aus als mein Text.
Danke für das Lob, wenn du das so siehst.
Ja, es ist so, was soll ich sagen. Man kann es ja nachvollziehen. Man braucht sich ja nur ein paar Sendungen anhören und dann schauen, was steht im Ankündertext und was hat der Matthias für ein Bild gemacht. Das heißt offensichtlich, du bist ein großer Künstler des Bildes, aber nun hast du dich auch dem Wort genähert. Aber erzähl ein bisschen was über dich. Wie bist du denn überhaupt zur Grafik gekommen? Wie kamst du zum Bild?
Gut, zur Grafik bin ich gekommen, weil das in unserer Familie mehr oder weniger so vorgezeichnet war. Mein Vater war Trickfilmregisseur, meine Mutter malt bis heute. Und auch meine Kinder, Schwestern haben künstlerische Berufe. Und irgendwie war das klar, dass ich sowas machen werde. Ich bin auf eine Schule gegangen, habe Kommunikationsdesign studiert. Und habe dann eben irgendwann angefangen, diesen Beruf auszuüben. Das habe ich eine ganze Zeit lang, mache ich bis heute natürlich, ist klar. Aber was mich immer so ein bisschen halt auch interessiert hat, war Literatur. Ich habe auch immer Buchumschläge mitgemacht von Anfang an. Hatte ich immer mal so Aufträge für Buchumschläge. Das waren dann zwar leider nicht belletristische Titel, das waren meistens EDV-Bücher, das war nochmal eine Zeit lang wirklich, konnte man davon ganz gut leben, für EDV-Bücher Umschläge zu machen. Das ist heute nicht mehr so. Und hätte mich das immer schon gereizt, irgendwie mit dem Schreiben anzufangen, weil das irgendwie irgendwas war, was mich auch in der Schule schon fasziniert hat oder wo ich den Drang verspürt habe, irgendwie sowas von mir zu geben. Das ist auch wohl in den Aufsätzen ab und zu mal so zutage getreten, aber dann eigentlich nicht mehr. Ich habe ja meinen Beruf ausüben müssen und habe es ja auch gerne gemacht, aber irgendwann sowas ernsthaft anzugehen, das habe ich mir irgendwie nicht erlaubt. Ich kann mich erinnern, ich bin mal über die Buchmesse gegangen in Frankfurt und dann sind mir zwei Leute entgegengekommen und die haben gesagt, wenn ich es mir mal leisten kann, will ich auch ein Buch schreiben.
Also man erwartet sich nicht, dass man irgendwas verdient mit Büchern oder wie?
Ja, erstens das, na gut, das
kommt auf die Bücher
an. Ist wahrscheinlich von Fall zu Fall verschieden, aber man braucht eben irgendwie mal einen größeren Zeitraum, den man damit ausfüllen kann. Und den habe ich jetzt eben mal gehabt. Die Kinder sind ja aus dem Haus und da sind die Dinge ein bisschen entspannter geworden. Und dann habe ich angefangen, eben zum Beispiel meine Leidenschaft, Buchumschläge zu machen, ein bisschen auszubauen. Habe eben diesen Blog Fake Buch gegründet und habe da einfach aus Lust und Tollerei Illustrationen, die ich noch so rumliegen hatte, wo ich irgendwo mal was ausprobiert habe oder so, haben mir gedacht, was mache ich damit? Ach, da mache ich jetzt mal einen Buchumschlag damit.
Du hast aber auch eine gefakte Inhaltsangabe zu diesen imaginären Büchern, die du da auf diesem Blog ausgestellt hast, geschrieben und das war ich schon so ein bisschen ein Schritt in diese Richtung. Ne? Du hast quasi schon die Umrisse von Büchern da quasi in deinem Fake-Buch-Blog.
Ja genau, das war der Anfang, weil ich habe mir gedacht, gut, wenn ich schon Bücher fake, dann muss ich eben auch den Klappentext faken und habe angefangen, so im Sommer auf dem iPad so Texte zu schreiben und habe die meiner Frau gegeben natürlich immer zum Lesen und die hat dann gesagt, das ist gut, mach weiter.
Ja.
Und ich habe mir sogar einen Lektor besorgt, der mir die ein bisschen durchgeschaut hat, die Texte und irgendwann habe ich dann angefangen, ernsthaft zu versuchen, eine richtige Geschichte zu schreiben. Da bin ich auch relativ weit mit dem Konzept zumindest gekommen. Habe dann aber festgestellt, dass ich da irgendwie stecken bleibe. Und dann habe ich wieder gelesen, habe dann andere Romane gelesen natürlich zwischendrin und habe Fachbücher gelesen, was ich eigentlich schon seit Jahren immer sehr gerne mache. Während ich diese Bücher alle gelesen habe, vor allen Dingen auch die Fachbücher, eben die von Warnke und von Ludwiger und habe eigentlich so nebenbei immer so nach Titeln gesucht, die ich für Fake-Bücher benutzen kann. Habe mir das mal so aufgeschrieben und da kam dann irgendwas mal raus, das hieß Im Schattenreich des Neokortex, weil dieser Neokortex bei dem Ulrich Warnke so oft vorkommt und die haben da so mit ihren Fachausdrücken rumgeschmissen, besonders der von Ludwiger, der ist ja da extrem. Da sind ja Seiten drin, wo man das Gefühl hat, das ist eine andere Sprache.
Vor allem Heim ist noch extremer. Also ihr habt da so ein Büchlein, es ist ein ganz ein dünnes Büchlein, es ist direkt von Heim selbst verfasst. Das ist, ich nenne es Heimscher Kauderwelsch,
ja.
ein bisschen respektlos, aber weil ich verstehe teilweise gar nichts mehr. Es ist arg.
Also man kann das nicht direkt populärwissenschaftlich nennen, was die da geschrieben haben, aber
absolut nicht.
Aber ich fand es dann irgendwie auch wieder lustig, weil man gedacht hat, ja, irgendwie habe ich schon im Hintergrund so geglaubt zu verstehen, worum es eigentlich geht dabei, aber diese Worte, die da vorgekommen sind, diese Wahnsinnsausdrücke, die ich noch nie vorher in meinem Leben gelesen habe, die haben mich dann auch irgendwie, die haben mich irgendwie inspiriert. Da habe ich dann so Sachen mir aufgeschrieben, so Titel und habe gedacht, ja, vielleicht kann man da irgendwie mal ein Fake-Buch irgendwann draus machen. Aber ja, und dann weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie es zu dem Konzept von dem Buch gekommen ist. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, mir so verschiedene Stationen einer solchen Story aufzuschreiben, habe die dann mit manchen Leuten, mit meiner Frau natürlich und mit der Ursula zum Beispiel diskutiert.
Vielleicht gut, die dankenswerterweise die Aufgabe übernommen hat, die Gruppe auf Facebook zu administrieren, die ja nicht immer ganz einfach ist. Also
genau die,
wie solche Gruppen halt üblicherweise nicht sind. Ne?
Ja. Also die war zum Beispiel, die war von Anfang an bei sowas dabei, die hat mir da auch sehr geholfen. Der konnte ich das so zum Lesen geben und genau eben wie bei meiner Frau auch, die haben mir beide irgendwie dann immer zugeredet, das einfach weiter auszubauen. Und dann hatte ich irgendwann mal ein Konzept, von dem ich eigentlich erstmal dachte, das ist jetzt einfach eine Kurzgeschichte. Aber das habe ich dann schnell gemerkt, dass das viel zu ausweitend ist für eine Kurzgeschichte, dass das Stoff für einen ganzen Roman ist.
Ja, ich habe jetzt die Printausgabe liegt da vor mir Und die hat über 300 Seiten. Also das ist mir gar nicht so lange vorgekommen, als ich es gelesen habe.
356 Seiten.
Ja, es ist ja relativ, sagen wir, groß gedruckt, aber ja. Man liest wirklich also relativ zügig durch. Also wenn man dranbleibt in ein paar Tagen, wenn man mittel viel Zeit hat oder...
Wenn man sonst nichts anderes macht, kann man es in 3 Tagen durchlesen, ja.
Ja, na ja, gut, es gibt wahrscheinlich Leute, die schaffen es in einem Tag, aber ja, ist wahrscheinlich schwierig, ja.
Also das glaube ich nicht ganz, aber...
Ja, okay.
Ein Tag ist heftig, also dann muss man schon...
Ja, stimmt, ich glaube.
Hardcore-Leser sein.
Ja, die meine ich, ja.
Also ich sag mal, es ist ja auch nicht so gedacht, dass man das irgendwie unbedingt in einem Tag durchpresst, weil es sind, hoffe ich ja, ein paar Perspektiven drin, über die man vielleicht mal 5 Minuten nachdenken möchte, weil es ja doch eine ganze Menge Bezug zu den Dingen hat, die uns eigentlich jeden Tag umgeben, die wir lesen, die uns ärgern. Also die mich zum Beispiel jedenfalls ärgern. Also wenn ich morgens das Facebook durchscrolle und das Gefühl habe, da ist eine Hiobsbotschaft hinter der anderen und ich mich frage, wie kommt das dazu, dass all solche politischen Entscheidungen gefällt werden, die eigentlich aus meiner Sicht völlig gegenläufig sind, wo die Leute in den Parlamenten exakt das Gegenteil beschließen von dem, was ich eigentlich gemacht hätte. Und ich mich frage, warum? Warum kommt es zu solchen Entscheidungen? Warum machen die nicht einfach mal das, was man von ihnen erwarten würde? Ja, also zum Beispiel, wie ein Mann gegen Wasserprivatisierung zu stehen, wo doch jeder normale Mensch sagt, das ist doch logisch, dass man da dagegen ist. Man braucht sich ja nur ein bisschen informieren und weiß, was dabei hinten rauskommt, wenn die Wasserrechte an private Firmen gehen.
Es gibt eigentlich kein positives Beispiel dafür.
Ja, und trotzdem laufen dann so Webseiten durchs Netz, wo dann klar steht, wie viele von den Abgeordneten nicht dagegen gestimmt haben, dass das monopolisiert wird. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Also die.
Glaubst du jetzt nur dazwischen, weil gibt es da außer Geld da noch einen anderen Grund, warum dann Politiker dagegen stimmen?
Das weiß ich leider nicht. Ich kenne keinen von diesen Politikern und kann nicht darüber mir ein Urteil erlauben. Das wäre ein interessanter Ansatz, um mal eine Recherche zu machen für ein neues Buch, sich mit Leuten zu unterhalten, die Entscheidungen getroffen haben, die man nicht nachvollziehen kann.
Ja. Da hast du viele mögliche Gesprächspartner. Es werden immer mehr. Vielleicht erzähl mal so kurz den Plot vom Spin Switcher. Also du wollte jetzt nicht alles verraten natürlich, aber erzähl mal so ein bisschen, um was geht's da und wie, das Setting.
Also das ist ein gedachter Gehirnforscher in einer gedachten parallelen Wirklichkeit, denn ich will jetzt nicht das so darstellt oder so verstanden wissen, dass das jetzt wirklich unsere Realität ist, die dort wiedergegeben ist, sondern das ist eine gedachte Realität, die sehr viel Ähnlichkeit mit unserer Wirklichkeit hat.
Sind die physikalischen Gesetze gleich als in unserer Realität? Das haben wir nämlich öfter gefragt.
Ja, die sind zumindest so, wie ich das verstehe, was ich in Fachbüchern lese, ja, was meine Interpretation davon ist, was ich dort lesen kann. Das heißt nicht, dass das wirklich so ist. Und natürlich sind diese Fachbücher, über die wir hier reden, wahrscheinlich durchwegs alles Fachbücher von Leuten, die in der wissenschaftlichen Welt sehr umstritten sind.
Zum Teil. Also vor mir liegt zum Beispiel Quantenphilosophie und Interwelt von Ulrich Warnke. Ulrich Warnke, jemand, also ich habe über dieses Buch mit ihm bereits einmal ein Interview geführt und du hast mich dazu auf ihn quasi angespitzt.
Ja.
Ja. Und natürlich sind die Sachen umstritten, logisch.
Aber ich sag mir halt, gut, ich bin Grafikdesigner. Ich habe Grafikdesign studiert und nicht, und bin nicht wissenschaftlich irgendwie vorgebildet. Ich gehe einfach mal davon aus, diese Leute haben ihr Fach studiert, die haben ihr Leben lang darüber referiert und die haben da sicherlich auch ihre Erfahrungen gesammelt und die schreiben darüber ein Buch und ich nehme so ein Buch dann einfach mal und nehme mal an, dass da eine Menge Wahrheit dran ist. Und auf alle Fälle gehe ich davon aus, dass die eine Menge davon mehr verstehen als ich. Und wenn ich dann so Sätze darin lese, dann habe ich einfach Lust, das manchmal weiterzuspinnen, was dort steht, und einfach mal so zu tun, als wäre, könnte man das einfach wörtlich nehmen, was in so einem Buch steht.
Und ich finde es ja recht clever, weil falls jetzt irgendjemand, der theoretischer Physiker ist, daherkommt, wird es sicher geben, und dir irgendeinen Fehler nachweist, kannst du immer sagen, ja, in dieser parallelen Realität geht es.
Ja, finde ich gut. Gut, das war jetzt auch gar nicht mein Ansatz. Das ist ja ein Roman, also um Gottes Willen, da steht nichts drin, worauf man sich in irgendeiner Weise beziehen könnte, sondern da steht einfach nur, da stehen subjektive Interpretationen drin, wie ich das, was ich in diesen Fachbüchern gelesen habe, selbst interpretiere, wie ich mir vorstelle, wie sowas aussehen könnte. Also ich kann mir zum Beispiel ganz gut eine mehrdimensionale Welt vorstellen. Ich habe da nicht so ein Problem. Also ja,
unsere Welt ist definitiv vierdimensional, also auf jeden Fall mehrdimensional. Aber
ja, aber das, was über diese Dimension hinausgeht, das muss es ja irgendwie, zumindest nach meinem Weltverständnis, muss es das ja irgendwie geben, weil es passieren so viele Dinge rundherum, die auf normale physikalische Gesetze nicht zurückzuführen sind.
Und ist das auch eine Aussage, die man durchaus auch umstreiten kann? Aber ja, ich stimme dir zu.
Es gibt also zumindest nicht, wenn du diesen normalen Level benutzt, also das, was alles für die Raumzeit gilt. Ja, also du musst andere Dimensionen mit einbeziehen, wenn du irgendwelche parapsychologischen Phänomene erklären willst.
Meiner Meinung nach schon, ja.
Ja. Und da ist die ja irgendwie geben muss, denn es kann ja auch nicht sein, dass alle, die darüber berichten oder was erzählt oder was erlebt haben, alle komplett bescheuert sind und Quatsch erzählen.
Ausgesprochen unwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Ja.
Dafür sind es einfach zu viele. Also muss es da muss ja irgendwo was sein. Und das kann ich mir, also ich habe kein Problem, mir sowas vorzustellen. Ich kann natürlich nicht nachvollziehen, was der Burkhard Halm da an Berechnungen dabei hat. Das ist weit entfernt von dem, was ich verstehen kann.
Das können, glaube ich, nur eine Handvoll Menschen derzeit auf diesem Planeten völlig nachvollziehen. Also wirklich völlig nachvollziehen. Also glaube ich nicht, dass da viele gibt.
Aber dass es da irgendwelche Gesetze gibt, denen das zugrunde liegt, das leuchtet mir ein.
Ja, je nachdem, diese Gesetze mögen vielleicht da völlig anders gestaltet sein als diese Gesetze, als Gesetze, so wie wir sie uns vorstellen. Aber ja, es wird sicher irgendwie ein, wie soll ich sagen, irgendwo muss es da ein Regelwerk geben oder irgendwo muss es da sowas Ähnliches wie vielleicht wie Mechanismen geben, wobei Mechanismus muss man schon aufpassen, weil es ist natürlich nicht mechanistisch, aber ja.
Ja, und der Protagonist in meinem Roman, der Spin Switcher, ist eben einer, der eben den Algorithmus findet bei seinen Untersuchungen, der ihm zumindest in Aussicht stellt, auf diese Dimensionen irgendwie zugreifen zu können, irgendwie die praktisch benutzen zu können.
Also der Aldo Effetti heißt der Protagonist deines genau. Romans, und der hat dann den Effetti-Raum definiert.
Genau.
Und das ist eigentlich sowas wie die fünfte und sechste Dimension beim Heim, so quasi. Hätte ich das jetzt umgelegt, aber weiß ich nicht. Oder, ja. Oder die siebte auch, ich weiß es nicht.
Ich glaube, er
nennt das
im mathematisch-informatorischen Ideenraum oder so.
Genau, also den Raum aller Möglichkeiten, die sich dann manifestieren können oder nicht.
Ja, also ich habe mir das so vorgestellt wie so eine Blaupause für das, was wir hier um uns herum erleben. Das ist schon mal irgendwie kodiert. Die Grundidee dazu ist schon mal irgendwie in diesem Effektraum vorhanden und spiegelt sich praktisch bei uns in der Raumzeit in echter Materie, in Dingen, die man anfassen kann und in Abläufen, die passieren um uns herum. Und die Überlegung ist halt dann dabei, was würde jemand anstellen, wenn er die technische Möglichkeit hätte, darauf bewusst und mit einer Software und einer Hardware Einfluss zu nehmen.
Also letztendlich kann man dann sagen, dein Roman handelt von jemandem, der eine Technologie entwickelt hat, die das, was Burkhard Heim eigentlich fast nur in der Theorie oder praktisch nur in der Theorie dann gesagt hat. Also gut, da gibt es ja ein paar Sachen, die hat man wirklich empirisch nachprüfen können, aber jetzt, ich sag mal, diesen Raum der Möglichkeiten, das ist bei ihm ja auch nur rein theoretisch und der hat das quasi ingenieursmäßig umgesetzt. Der hat da tatsächlich Software und Hardware gebaut, mit der man dann dieses berühmte Wünschen Quantencomputer unterstützt, verwendet, so wie eine App, die dir das Wetter von morgen sagt, auf die Art. Also das wäre dann keine App, die dir das Wetter von morgen sagt, sondern die dir das Wetter von morgen machen kann.
Ja, ja so ungefähr. Also ich wollte dann nicht so großartige Sachen haben, wie das Wetter gleich machen oder so. Ich wollte dann irgendwie so praktische Anwendungen haben. Also Sachen, mit denen man was anfangen kann.
Wobei ich muss sagen, also ich hoffe, verrate nicht zu viel, aber den Fotowettbewerb zum Beispiel finde ich großartig. Und mehr möchte ich nicht sagen. Also wenn jemand das Buch liest, dann wird das ja wissen, aber wirklich super.
Ja, das ist, ich fotografiere ja leidenschaftlich gerne, immer schon, seit ich ein Kind war, habe ich immer schon fotografiert.
Die Illustrationen basieren ja sehr oft eigentlich auf Fotos, die du gemacht hast, die du dann verarbeitest.
Und fast immer auf Fotos oder 3D-Szenen oder Objekten oder in der Kombination aus Fotos und 3D-Objekten normalerweise. Naja, und die Geschichte mit dem Fotowettbewerb war halt einfach, wer kennt es nicht, man sammelt seine Fotoausrüstung zusammen und hat so ein gewisses Bild davon, was man gerne fotografieren möchte. Und dann kommt man zum Beispiel in eine Landschaft und möchte eigentlich heute mal Bilder machen von einem tief bewölkten Himmel und so dramatisch alles und stellt sich das schon so vor, wenn man dorthin fährt. Zu der Stelle, wo man eine Landschaftsaufnahme machen möchte. Und was ist dann? Da reißt der Himmel auf und die Sonne knallt runter und man kann genau das nicht machen, was man eigentlich sich vorgenommen hat. Und ich wollte ja unterhalten mit dem Roman. Also ich wollte einfach mal schreiben Dinge, wo, wenn man das liest, sagt, oh ja, super, genau, das wäre doch eine schöne Sache, wenn die Dinge so funktionieren würden, wie man sie sich vorstellt.
Ja, das sind ein paar sehr interessante Anwendungen. Also
ja, in dem Fotowettbewerb ist es halt dann so, dass der darum geht, was man sich an Szenen vorgestellt hat, wie toll die Szene war, die man sich vorgestellt hat, weil das App dafür sorgt, dass die Dinge auch tatsächlich so passieren, dass man sie dann original so fotografieren kann, wie man sie gerne fotografiert hätte.
Ja, und das ist echt super. Was die Leute da damit machen. Man muss sich vorstellen, man muss dann irgendeine völlig ausgefallene Szene nicht rendern oder so, sondern man kann da wirklich hergehen und sich die quasi wünschen, diese Szene, muss dann nur mehr auf den Auslöser klicken.
Das ist die Dinge passieren exakt so, wie man sie sich vorher gesagt hat.
Das ist super. Ja, also das heißt, inspiriert eigentlich von solchen Leuten wie eben Burkhard Heim, aber eben auch dem Ulrich Warnke und ich habe da ein paar Bücher, die du mir quasi so zur Gedankenstütze hergelegt hast, da sehe ich auch von Dieter Bröers Gedanken erschaffen Realität, also das war so dieser Ausgangspunkt, so sag ich mal.
Ja, das war so, was wäre denn, wenn man diesen Satz wörtlich nehmen kann. Was wäre denn, wie würde denn das aussehen konkret? Ja, was, wie, das sind eben diese berühmten Wünsch dir was Bücher, die du eben nicht magst und die ich eigentlich.
Es sind natürlich nicht mag, aber es war einfach derartige Sintflut an diesen Büchern, dass mir irgendwann sind mir das richtig auf die Nerven gegangen. Und wenn dann Leute über Wunschtechniken anfangen herum zu philosophieren und sich zu streiten, welches jetzt die beste Technik ist, sorry, also da. Da denke ich mir dann, okay, dann braucht es wirklich eine App.
Und dann ja, ich habe mir ja auch gedacht, die Erfahrung, dass es nicht funktioniert, kann ja eigentlich jeder machen. Man fragt sich dann nur langsam, warum funktioniert es denn eigentlich nicht?
Oder warum funktioniert es manchmal doch? Ist es dann halt einfach wirklich nur Zufall, was jetzt die einfachste Erklärung ist, oder ist da dann doch mehr dahinter vielleicht? Ne? Aber das ist halt die große Frage.
Ja, die Überlegung war halt, wenn das Prinzip zumindest stimmen würde, woran liegt es denn, dass das dann trotzdem nicht funktioniert? Dann muss es doch irgendwo hängen, ja? Da muss doch irgendwo, müssen wir doch irgendwie ein Manko haben, was wir nicht überwinden können, und könnte man sowas dann eben vielleicht mit dem richtigen Algorithmus und mit einem Quantencomputer, der auf weitere Dimensionen einwirkt, könnte man dann das Schicksal zwingen, so zu funktionieren, wie man das gerne hätte? Würde das Ende der Ohnmacht sein? Würde man dann wirklich das Gefühl bekommen, Kontrolle über sein Schicksal zu bekommen.
Ja. Und das thematisierst du eben dann auch in deinem Buch, das versuchst du zu beschreiben. Es gibt halt natürlich viele interessante Fragen, ne? Weil was passiert, wenn sich zwei Wünsche widersprechen? Gewinnt dann der Stärkere oder was heißt der überhaupt? Wer ist dann da der Dominantere oder wie löst sich sowas dann zum Beispiel auf? Ne? Weil wenn dann Millionen Menschen computergestützte Wünsche in den Äther setzen, wie überschneiden sie sich dann, ne, und so, aber.
Na gut, das wäre das glaube ich, kommt in der Story nicht vor, dieses Problem, würde aber wahrscheinlich durch die Logistik abgefangen, die da intern herrscht.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ich meine, kann man jetzt sagen, passiert ja jetzt auch so, ne, irgendwie.
Offenbar ja, weil sonst würde in der Stadt gar keiner mehr irgendeinen Parkplatz bekommen, wenn sich alle wünschen, dass dort einer ist.
Genau.
Und ab und zu klappt es ja wirklich. Mhm. Warum auch immer.
Warum auch immer. Das heißt, das ist eigentlich so, das hat die Hauptthematik in dem Buch. Da geht es eben darum, was passiert, wenn dann jemand tatsächlich so eine Technologie schaffen würde, wie reagiert die Umwelt, wie reagiert die Machtstruktur, die reagiert natürlich nicht so gut drauf. Ne,
Na gut, das ist eigentlich die zweite Schiene. Ich meine, die zweite Schiene ist einfach, ist es irgendwo auch ein politischer Gedanke. Also eben das, was ich anfangs gesagt habe, diese Ohnmacht, die ich zumindest empfinde, wenn ich Nachrichten, Schlagzeilen lese und dauernd nur noch mit dem Kopf schüttle, ja. Wenn ich höre, dass in Spanien die Demonstrationsfreiheit stark eingeschränkt wird und ich mich frage, warum macht ihr denn dann bitte keine Politik, damit die Leute gar nicht erst das Bedürfnis haben, auf die Straße zu gehen? Wäre das nicht viel effektiver? Warum macht ihr das nicht einfach?
Ja,
gut, klar, da gibt's dann natürlich tausend Gründe wahrscheinlich, die man anführen kann, warum das nicht so ist, aber ich glaube, dass so normal denkende Menschen sich oft fragen, warum läuft das alles immer in die falsche Richtung?
Gut, es läuft halt immer für manche in die falsche Richtung, aber für andere ist ja die falsche die richtige Richtung. Und es ist dann oft sehr schwer vorherzusagen, wie viele dann wiederum schreien würden, wenn man das alles anders macht. Ne? Also wenn wir jetzt beim aktuellen Beispiel bleiben mit den Griechen, wenn jetzt Griechenland, das ist ja das viel diskutierte Ding, also wenn die jetzt ihre ihre Sparauflagen gelockert kriegen, dann wollen das die anderen auch und dann irgendwann, was weiß ich, vielleicht bricht die Währung zusammen und dann bedanken sie dann jene, die dann ihre Ersparnisse verlieren, weil das gemacht. Da sind wir so bei diesen Wünschen, die sie überlagern und dann vielleicht oft ungut überlagern. Ich weiß es nicht. Ja, das ist natürlich, führt das jetzt ein bisschen von unserem Thema weg. Wir leben halt in einer wirklich komplexen Welt und das thematisierst du ja auch in deinem Buch, finde ich sehr stark. Und da gibt es ja auch dann immer wieder so Charaktere, die dann über gewisse Dinge besonders Bescheid wissen. Also da gibt es, glaube ich, den Koch, der, sage ich mal, ziemlich viel alternative Theorien der Wirklichkeitserklärung oder der politischen Realität hat. Man könnte jetzt auch Verschwörungstheorien sagen. Dann der Captain und so. Also da tauchen ja dann verschiedene Figuren auf, die offenbar Dinge thematisieren, die dich eben auch beschäftigen. Ne?
Ja, also zum Beispiel dieses Wort Esoterik zum Beispiel. Ja, das ist ja so ein Wort, wenn man, die Leute trauen sich ja eigentlich nicht mehr laut, dieses Wort zu erwähnen. Das ist ja so ein Unwort. Esoterik ist ja alles irgendwie bäh. Aber ich finde einfach, wenn man in so einen Bücherschrank reinschaut, wo so über Jahre schon stehende Werke, die mit esoterischen Themen zu tun haben, drinstehen und sich die alle so anschaut und denkt, ist das wirklich alles Quatsch, was da drin steht, oder haben die Leute vielleicht auch irgendwie eine Lebenserfahrung oder haben die was gelernt, was sie berechtigt, über ganze Bücher, über bestimmte Themen zu schreiben? Ist es wirklich was anderes als arrogant, sich einfach hinzustellen und zu sagen, alles, was irgendwie mit Esoterik auch nur im Entferntesten zu tun hat, ist von vornherein abzulehnen? Mache ich mir da nicht irgendwo eine freiwillige Selbstbeschränkung im Denken? Ich meine, Esoterik ist ein Teil des Wissens, was wir haben. Und es ist teilweise über Jahrtausende alt. Also zum Beispiel Astrologie, ja?
Gab es vor der Astronomie. Also die Astronomen früher, ihr Geld haben sie mit der Astrologie verdient. Die Astronomie war eher ihr Steckenpferd. Also.
Der Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, wenn Leute Astrologie ablehnen, dann haben sie sich eigentlich nicht intensiv damit beschäftigt und haben sich nicht wirklich klar gemacht, worum es dabei geht.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn Leute Astrologie ablehnen, dann ja, sie haben sich nicht damit beschäftigt, aber sie werden vor allem mit einer Art von Astrologie bombardiert, die dermaßen blöd ist.
Richtig, ganz genau.
Das muss einfach abtörnen. Ich habe keine Ahnung, 14 Jahren über Astrologie auch Sendungen gemacht und habe mir da mein Horoskop erstellen lassen und ich war erstaunt. Also ich war wirklich skeptisch auch da. Wir haben gedacht, naja, Astrologie, aber schauen wir es uns an. Dann hat mir die Dame, mit der ich damals das Interview gemacht habe, die Elfie Abu Eish, glaube ich, heißt sie, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein Horoskop erstellt und da standen Dinge, die ich von mir wusste, die ich aber noch nie für mich selbst ausformuliert habe. Das war einfach so. Also ich würde mir geht es nicht darum, da irgendwas zu. Aber es, für mich war das subjektiv so und das hat mich echt erstaunt. Das hätte ich mir nicht erwartet.
Ja, und das ist halt exakt das, was ich meine. Also da über sowas die Nase zu rümpfen, ohne sich ernsthaft mit der Thematik auseinandergesetzt zu haben, finde ich irgendwie ein bisschen eng gedacht. Also und das ist das, was ich auch ein bisschen mit dem Buch machen wollte. Ich wollte einfach ein paar Perspektiven aufzeigen. Ja, weiter nichts. Es ist ja eigentlich mein Beruf. Das mache ich in meinem normalen Beruf als Illustrator eigentlich dauernd. Ich suche interessante Perspektiven zu Dingen, zu Sachen, wie sie sich verhalten. Also Blickwinkel, die besser klar machen als andere Blickwinkel, worum es eigentlich geht. Und so habe ich das eben versucht, auch mit Worten mal zu probieren, andere Blickwinkel auf Dinge zu werfen, die man normalerweise vielleicht als Blödsinn abtut. Einfach mal, um anzuregen, ist das wirklich nur Blödsinn oder ist da vielleicht ein bisschen was dran, was sich lohnt, 3 Minuten mal drüber nachzudenken.
Und das Ganze in Romanform, was sowieso vorteilhaft ist.
Und das Ganze möglichst so, dass es nicht knochentrocken ist und man ab und zu mal drüber lachen kann.
Ja, es gibt aber sehr lustige Stellen. Ja.
Also ist zum Beispiel ein Autor, den ich ganz toll finde, das ist Michael Crichton. Da habe ich 2 Bücher, glaube ich, von dem gelesen. Eins heißt Timeline, das andere heißt Mikro, glaube ich. Und ich finde, der schreibt sehr toll, aber man kann da eigentlich nicht lachen. Also das ist so knochentrocken. Da fehlt irgendwo ein bisschen der Witz und meines Erachtens zumindest. Und es fehlen mir irgendwie Sachen, wo ich mir sage, ja, genau, das finde ich auch, hau drauf. So ein bisschen Spaß an der Sache. Und das ist auch das, was mir Spaß gemacht hat an dem Buch, das zu schreiben. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht, einfach mir vorzustellen, was jetzt wäre, wenn man da einfach mal richtig draufhauen könnte. Wenn man da mal richtig Gas geben könnte und einfach mal das Gegenteil von dem tun oder denken oder sagen, was man normalerweise tut, um nirgendwo anzuecken.
Hast du das Gefühl, dass man da eigentlich sehr beschränkt ist in der heutigen Gesellschaft, weil in Wirklichkeit wir leben ja im freien Westen. Also ist ja eigentlich ein Widerspruch zum Narrativ, dass wir uns selbst erzählen. Ne? Wir können ja alles denken, alles sagen. Ne? Wir können ja auch ganz absurde Mohammed-Karikaturen machen, obwohl das gewisse Leute halt ärgert. Gut, warum ärgert sie so, weiß man auch nicht. Ist auch sehr seltsam, aber ist halt so. Aber wir sind so frei, wir können uns alles machen. Und du sagst jetzt aber genau das Gegenteil.
Man kann alles machen und sagen, wenn man sich davon frei macht, irgendwie lächerlich gemacht zu werden dabei oder schief angeguckt zu werden.
Hast du das Gefühl, dass unsere Gesellschaft da sehr schnell mit der Keule der Lächerlichkeit kommt?
Ich weiß gar nicht, ob das die Gesellschaft ist oder ob man es nicht auch selber ist, weil man schon irgendwie so konditioniert ist, dass man denkt, über sowas redet man besser nicht. Ich meine, das ist ja zum Beispiel in meinem Beruf, habe ich mich oft schon gefragt, ob es für meine Karriere förderlich oder eher schlecht ist, wenn ich mich zu politischen Dingen äußern würde. Ja, ich habe so den Eindruck, diese ganze Werbebranche ist eigentlich komplett clean, was politische Statements anbelangt. Also da wird nicht Stellung bezogen, niemals. Also jedenfalls habe ich in meinem Fokus da nichts, was mir da deutlich auffallen würde. Es sei denn, es wird Werbung für tatsächlich extra für politische Themen gemacht. Dann das wird ja auch manchmal an Werbeagenturen rangetragen, die machen dann, das stand schon. Aber Werbetreibende selber sind apolitisch. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass man das eben gesellschaftlich nicht, dass es nicht akzeptiert ist, wenn man Stellung bezieht zu aktuellen Themen.
Ja, ich meine, damit zusammenhängt natürlich auch die ganze Problematik, wenn jetzt ein Medium werbefinanziert ist, ne, dann bist du ja auch irgendwo nicht mehr frei, sondern du kannst ja eigentlich dann nur mehr jene Thematiken behandeln, die jetzt denen, die auf deiner Plattform Werbung machen, nicht in die Quere kommen, weil sonst ist es ja kontraproduktiv. Und das ist ja einer der ganz großen Dilemmas eigentlich bei solchen Dingen. Ne? Wie schafft man es wirklich, da völlig unabhängig zu sein? Ne? Weil wenn man staatlich finanziert ist, ist man fast per Definition nicht unabhängig, obwohl das oft gar nicht so schlecht funktioniert. Wenn man werbeabhängig ist, ja, da kommt wirklich auf die an, die da Werbung machen, aber das ist auch sehr gefährlich. Ja? Also wie funktioniert das? Ne?
Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, leider, aber naja, die Problematik ist mir völlig klar. Ja? Naja. Das ist so ein Dschungel, wo du dich irgendwie zurechtfinden musst drin.
Ja. In deinem Roman zeigst du ja dann auch irgendwie, ich sage mal, die Hauptfigur Aldo Effetti möchte ja die Welt zum Guten verändern mit dem, was er da macht, mit seinen Apps, mit seinen verschiedensten. Und
also er möchte die Welt zu dem verändern, was er für das Gute hält.
Ja.
Ja, steht ja noch im Raum, ob das wirklich die richtige Richtung ist, das muss der Leser selber entscheiden und ob es überhaupt legitim ist, so vorzugehen.
Ja, das finde ich war fast das Interessanteste dann darin, weil man sich oft denkt, naja, es müsste einfach nur so quasi genau sowas passieren, wie in deinem Roman beschrieben ist und dann könnte man einfach die ganze Welt verändern. Ja, also 2012 war eigentlich so ein bisschen dieser Wunsch, ne, dass sie plötzlich über Nacht, wie von Geisterhand, wären alle vernünftig oder ja, das ist so wie, erinnere mich ein bisschen daran. Ne? Also könnte so ein Wunsch sein, ne? Plötzlich an einem Tag passiert es einfach und dann auf einmal geht es alles in eine ganz andere Richtung. Und Wie stehst du dem eigentlich persönlich gegenüber? Also, was ist deine Meinung? Wäre das gut, wenn sowas tatsächlich Realität wäre? Dass man also wirklich Einfluss auf die Realität nehmen kann mit einer Maschine, mit einem Computer, wie auch immer. Ja? Oder mit seinen Gedanken. Ja? Muss jetzt nicht extern sein, es kann jetzt auch intern sein. Also.
Das wäre dann gut, wenn wir eine ausreichend weit hochentwickelte Ethik hätten, damit umzugehen. Also solange.
Aber dann bräuchten wir es ja gar nicht mehr.
Wahrscheinlich.
Ja, ist ein bisschen Catch 22 dann, ne?
Wahrscheinlich. Also solange das so ist, dass zum Beispiel, wie ich es jetzt aktuell so in einem Ratgeber gelesen habe, sich selbst Autoren gegenseitig schlechte Kritiken ins Amazon setzen, weil sie es nicht ertragen können, dass jemand anders mehr Erfolg hat als sie. Solche Sachen kommen offenbar vor. Solange werden wir mit so einer, werden wir nicht klarkommen, wenn sich plötzlich das Wissen und Bewusstsein aller anderen auch mit anhebt und die Fähigkeiten von anderen Leuten gleich ansteigen, man Gedanken von anderen Menschen lesen könnte oder so, dann muss man damit umgehen können als Gesellschaft. Dann muss man eben einfach in der Lage sein, dem anderen Gutes zu wünschen, ja, und nichts Schlechtes, weil sonst läuft die Sache aus dem Ruder. Man muss einfach in der Lage sein, Leben und Leben zu lassen.
Auf jeden Fall, ja. Bist du zufrieden mit wie dein Buch aufgenommen wurde bis jetzt? Also vom Feedback her und so weiter?
Feedback ist bis jetzt einfach super. Es müssten halt noch ein paar mehr davon erfahren und Lust haben, es zu lesen. Und ich hoffe, dass sich dann das noch weiter fortpflanzt.
Ja, schauen wir mal, vielleicht.
Also der Einstieg war super, aber es müssen halt mehr Leute erfahren. Das ist noch zu früh. Das ist ja erst jetzt dann seit 3 Wochen erstmal überhaupt erst erhältlich.
Mehr oder weniger zum Abschluss unseres Gesprächs kommend. Wenn du jetzt dieser Mario Effetti wärst, was würdest du tun? Wenn du jetzt diese Macht in Händen hättest, würdest du sie einsetzen? Würdest du sie nicht einsetzen? Was würdest du machen? Aldo Effetti, Entschuldigung, nicht Mario Effetti. Aldo Effetti.
Ja, das ist eine, da erwischte mir jetzt irgendwie nass, weil das.
Sehr gut. Das würde ich.
Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich würde ich wie er reagieren. Logischerweise.
Du könntest der Versuchung nicht widerstehen, oder?
Aber ich weiß es auch nicht. Also sagen wir mal, die Gefahr, die er der Menschheit da aussetzt, die ist schon sehr hoch, weil eben leider die Gesellschaft nicht so weit ist. Solange sich die Leute zusammenrotten und irgendwie sich vor Asylheime stellen oder die anzünden, anstatt ihren Grant irgendwie auf die zu richten, die dafür gesorgt haben, dass die überhaupt herkommen wollten.
Mussten.
Solange wird sich da nichts ändern. Ich meine, da wird einfach der Ärger und der Groll auf die Falschen geleitet. Eigentlich sind die in einem fremden Land und wir müssten gastfreundlich sein, ja. Und das Gegenteil müsste passieren. Also solange es da so Leute gibt, die so denken und ich mich immer wieder fragen muss, wie kommen die darauf? Also wie kommen die darauf, so einen Hass da zu entwickeln und so eine Aversion.
Wie kommen die drauf, dass das dann die Lösung ist?
Ne? Ja, vor allem genau, es bringt ja auch niemanden weiter.
Man, im Prinzip geht man immer auf das schwächste Glied los.
Ja.
Und also die vielleicht da ein paar Krümeln abkriegen, aber die da ganze Berge für sich in Anspruch nehmen, eigentlich praktisch ohne Gegenleistung, das ist okay. Das verstehe ich nicht. Das ist ganz eigenartig.
Genau, das verstehe ich auch nicht. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, sagen wir mal so. Also das ist zu flach gedacht, das ist nicht, man muss anfangen, über den Tellerrand zu schauen, man muss anfangen zu sehen, was passiert, wenn ich eine bestimmte Entscheidung treffe, was hat die dann für Folgen und was hat das dann wieder für Folgen? Dann werde ich wahrscheinlich auch begreifen, dass der Schritt, den ich gehen wollte, der verkehrte ist, dass der auch nicht zum Ziel führt.
Wenn du jetzt aber tatsächlich diese Möglichkeit hättest, ja, was würdest du ändern? Oder anders gefragt, was siehst du denn als das größte Problem? Ist es diese Beschränktheit in dem, wie man die Welt sieht und dieses immer auf das schwächste Glied losgehen, anstatt quasi den Schritt zurückzumachen und zu schauen, was geht da wirklich ab, wo ist denn da jetzt wirklich das Problem? Ja? Oder was siehst du als das größte Problem, das wir haben? Oder sind es die Ressourcen, die uns ausgehen? Oder gibt es da überhaupt nicht das größte Problem für dich?
Die Frage habe ich mir, glaube ich, so noch nie gestellt.
Ja, zweiter Treffer, sehr gut.
Ich weiß es nicht. Also du hast mich jetzt irgendwie nass erwischt. Also ich denke mal, das größte Problem ist eben das, was ich schon gesagt habe, dass Leute nicht über den Tellerrand schauen, dass die nur Beurteilungen haben, die in ihren ganz kleinen vier Wänden nur stattfinden und nicht rausschauen, dass sie Urteile fällen aufgrund von Vorurteilen, dass sie sich zufrieden geben, wenn sie eine einzige Nachricht gehört haben und nicht ins Internet gehen und 16 andere Aspekte zu diesem Thema sich einfach mal reingezogen haben, um zu einem Schluss zu kommen oder um zu sehen, dass die Sache eben verschiedene Perspektiven hat. Wenn ich nur mit einer Perspektive raufschaue, dann kann sich das für mich ein Problem so und so darstellen. Und wenn ich es von der anderen Seite betrachte, stelle ich fest, das ist vielleicht entweder gar nicht so oder anders oder es hat eben noch andere Aspekte, die ich mit einbeziehen muss. Also ja, dass die aus Afrika mit dem Schiff übers Meer kommen, hat ja nicht den Grund, dass die unbedingt zu uns wollen, sondern dass die da dort, wo sie sind, eben nicht mehr leben können. Ja. Das muss doch möglich sein, sich das klar zu machen.
Ja, und warum können die dort nicht mehr leben? Das ist ja auch nicht so, nur weil sie es quasi verbockt haben, sondern weil wir diese Länder komplett destabilisieren. Also wenn man jetzt Libyen hernimmt, wo jetzt die meisten Flüchtlinge kommen, um jetzt wirklich aktuellen Bezug zu nehmen, dann das ist so sonnenklar. Ja? Und dann aber zu sagen, ja, aber die lassen wir da jetzt nicht rein, ist eigentlich nicht okay, also eigentlich überhaupt nicht okay. Also das ist nämlich rein aus diesem Standpunkt daraus, dass ohne uns die gar nicht in der Lage wären, weil man über jetzt Gaddafi denken, was man will, aber und in dieser Diktatur ging es ihnen aber bedeutend besser. Man kann sich einmal durchlesen, was da alles an Sozialleistungen verfügbar waren für die Gesamtbevölkerung. Aber das ist nur ein Beispiel, ja, aber ja.
Ja, also es wäre doch irgendwie sinnvoller meines Erachtens, wenn man dann diesen Grant, den man dann hat, auf diese Leute vielleicht besser auf die anderen lenken würde, die diese Situation verursacht haben.
Ja, oder vielleicht geht es gar nicht darum, den Grant auf irgendjemanden zu richten, sondern vielleicht geht es wirklich darum, einfach nur lösungsorientiert zu denken.
Ja, vielleicht würden ja dann
überhaupt keine Schuldigen zu brauchen. Meine, vielleicht ist es, ich weiß ja nicht, ob das nicht kontraproduktiv ist, da jetzt ständig die sogenannte Hochfinanz oder so als den Schuldigen hinzustellen. Ja, weil im Prinzip, die machen ja auch nur das, was letztendlich von allen mitgetragen und gewünscht wird. Oder nicht von allen, aber weißt du, ich meine, das ist irgendwo, es ist ein kollektiver Prozess. Und in Wirklichkeit geht es um den Ausweg und nicht um quasi auf den Schuldigen da jetzt rumzuhacken die ganze Zeit und den zu suchen. Ja. Vielleicht sollte man den Fokus einfach von, wer ist da jetzt schuld, auf was läuft falsch, unabhängig von dem, wer schuld ist und was kann man tun.
Ich denke mal, der springende Punkt ist, dass man sich ganz persönlich klar macht, kann ich mir das noch leisten, alles das, was so rundherum passiert jetzt die ganzen letzten Jahre, kann ich mir noch leisten, das zu ignorieren? Oder muss ich langsam dazu übergehen, mir selber auch Gedanken darüber zu machen, darüber zu informieren? Und muss ich nicht irgendwann jetzt auch tatsächlich meinen Hintern bewegen und auch auf die Straße gehen und zeigen mit meinem Kopf, sagen, ich bin mit dieser Politik nicht einverstanden? Das kostet kein Geld. da überschreitet man keinerlei Gesetze, noch nicht, ja?
In Spanien.
In Spanien schon. Aber solange das eben da noch dazu, solange das bei uns nicht verboten ist, haben wir irgendwo auch die Pflicht, das zu tun. Also wenn ich zum Beispiel dieses Buch von Jan Ziele gelesen hätte, Verändert die Welt, habe ich leider nicht gelesen, bevor ich diesen Roman gelesen habe, aber der hätte mir bestimmt eine ganze Menge Argumente geliefert. Ich habe ein Interview mit ihm angeschaut und war ziemlich beeindruckt davon. Wir müssen einfach, das ist eben der richtige Schritt in eine bessere Gesellschaft, dass man eben die Verantwortung mit übernimmt, dass man sich nicht sagt, das haben die Politiker zu erledigen, die werden schließlich dafür bezahlt. Sich einfach fragen, machen die es auch? Die bezahlt werden sie, aber machen sie es auch? Und wenn sie es nicht machen, muss ich zumindest mein Gesicht auf die Straße tragen und muss sagen, macht es, weil ich bin nicht mit einverstanden. Und ich glaube, das ist schon auch so zwischen den Zeilen, was in diesem Roman getragen wird.
Ja, danke, dass du auf Crop FM, der Radiosendung am Tellerrand der kollektiven Wahrnehmung, zu Gast warst. Und danke für deine Illustrationen und überhaupt deine Mitarbeit. Also da gibt es ja viele Dinge, wo wir jetzt auch gemeinsam arbeiten, immer wieder mal so. Stichwort neue Website, obwohl das sicher noch ein längerfristiges Projekt ist. Ja.
Ich freue mich, dass ich ein bisschen was beitragen kann.
Danke dir und ganz viel Erfolg mit deinem Buch und ich bin schon gespannt auf den Nachfolgeroman.
Ja, das würde mir auf alle Fälle sehr viel Spaß machen, da einen zu schreiben. Ich hätte da schon ein paar ganz interessante Ansätze.
Das glaube ich. Sie hörten ein Crop FM Spezial mit dem Illustrator, Motion Designer und Autor Matthias Töpfer. Diese Ausgabe ist auch die letzte vor der Sommerpause, in der ich mein Heimstudio auf den vollen Live-Betrieb umstellen werde. Ab Herbst erscheinen alle Live-Sendungen am hauseigenen Ogstream von Crop FM. Bis dahin ist aber noch viel zu tun. Studio, Website und Server müssen entsprechend vorbereitet werden. Ich danke allen für die Unterstützung und die vielen großartigen Rückmeldungen und Hinweise, die ich in den letzten 15 Jahren erhalten habe und hoffe, dass auch in Zukunft spannende Sendungen auf cropfm.at entstehen werden. Wer dieses Projekt unterstützen möchte, kann das tun, indem er hilft, die Sendung weiter zu verbreiten bzw. den Kontakt zu interessanten Gästen herstellt. Sehr hilfreich sind natürlich auch Spenden. Der Crop FM Spendenknopf findet sich auf der Startseite als auch im Archiv, jeweils am Seitenanfang. Das Ei mit dem rosa Herzen auf cropfm.at. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Wünsche einen angenehmen Sommer. Macht es gut.